Ja, die Lufthansa war vor der Krise ein solventes Unternehmen und wird auch nach der Krise wieder fliegen. Und wenn sie in der Krise Liquiditätsbedarf hat, dafür sind ja genau die Instrumente des Bundes da, dass man Unternehmen hilft, durch die Krise zu kommen. Und insofern, dass da ein Rettungspaket geschnürt wurde, ist, glaube ich, verständlich und ist auch sinnvoll. Gestritten wurde die ganze Zeit, wie stark ist der Einfluss des Bundes dann auf das Unternehmen. Und da hat man sich jetzt geeinigt, der Bund übernimmt 20% der Aktien, also nicht 25%, der hat also keine Sperrminorität, aber noch eine Wandelanleihe, die er unter bestimmten Umständen dann in 5% tauschen kann. Das war die Lösung. Das scheint jetzt wieder auf Probleme zu stoßen. Insofern wird man sehen, was dann am Ende rauskommt.
Thiele argumentiert, die Lufthansa brauche nicht den Staat für die Sanierung. Das klingt, als wenn er sein eigenes Kapital einfließen lassen könnte. Wäre das dann aus Ihrer Sicht der bessere Weg?
Also der Bund hatte eigentlich und das Unternehmen gemeinsam den Auftrag zu prüfen, ob es andere Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Weil die Hilfe des Bundes ist nur die letztmögliche Hilfe. Wenn es andere Möglichkeiten der Finanzierung gibt, dann sollten diese zuerst in Betracht gezogen werden. Ich denke aber, dass auch eine mögliche Alternative ist, durch die Insolvenz zu gehen. Auch das ist, machen auch andere Unternehmen, eine Form, durch die Krise zu kommen und dann in der Insolvenz zu restrukturieren. Bei vielen Unternehmen ist es besser, wenn sie das über Staatshilfen machen, weil ein Insolvenzverfahren wieder eine ganze Reihe von weiteren Problemen mit sich bringt.
Dagegen steht der Fall CureVac, den Sie ganz anders beurteilen. Welche Gefahren sehen Sie hier bei einer längerfristigen staatlichen Beteiligung, wenn dadurch der Wettbewerb verzerrt wird?
Ja, CureVac, da ist es nicht klar, ist das jetzt eine Krisenintervention? Also sprich, brauchen wir eine Beteiligung, eine öffentliche Beteiligung an CureVac, um die Impfstoff dann auch zu sichern? Bei anderen Unternehmen geht das vertraglich. Da waren auch die Meldungen aus den Ministerien sehr gering. Das andere ist aber die langfristige Strategie, um den Biotechnologiesektor zu unterstützen. Ist es da sinnvoll, einzelne Unternehmen zu fördern? Diese Unternehmen haben immer einen Vorsprung gegenüber den anderen Unternehmen. Sie haben bessere Finanzierungsbedingungen. Und warum dieses eine Unternehmen? Ich glaube, wenn wir der Biotechnologiebranche unterstützen wollen, dann eher dadurch, dass wir gute Mitarbeiter schaffen, die Universitäten stärken, die Forschung stärken, auch stärken Finanzierungsmöglichkeiten, um das Unternehmen wachsen können. Da haben wir in Deutschland wirklich noch eine Baustelle. Und das hilft aber dann allen Unternehmen und nicht nur einem einzigen.
Und gibt es Bedenken, dass sich das Know-how von anderer Stelle gesichert werden könnte? Also, dass es Investoren zum Beispiel aus China oder eben auch aus den USA gibt, die dann ein Auge auf solche wichtigen und strategisch wichtigen Unternehmen werfen, wie eben zum Beispiel so einem Biotechnologieunternehmen, und dass dann dieses Know-how nicht mehr Deutschland oder auch der EU zur Verfügung steht. Was halten Sie dem entgegen?
Ja, also auch hier wieder muss man unterscheiden, das eine ist in der Krise und in der Krise sind ein paar Regeln nicht so, wie sie vorher waren. Ich glaube, hier wäre es sinnvoll, wenn man europäisch vorgehen würde, auch in der Krise und idealerweise sogar auf G20-Ebene. Das andere ist aber die langfristige Sicht und da muss man aus deutscher Perspektive sagen, dass wir natürlich sehr stark davon profitieren, dass wir Know-how aus anderen Ländern bekommen. Wir, unsere Unternehmen auch, die sind ja alle oder viele international aufgestellt, Wissen in anderen Ländern mit den Mitarbeitern generieren. Wir profitieren auch von dem Kapital, was von dem Ausland kommt. Im Einzelfall mag man dieses Argument führen, aber insgesamt als Wirtschaft, gerade unsere exportlastige Wirtschaft, profitiert sehr stark davon, dass die Märkte offen sind, dass das Kapital offen fließt.
Dieser Gedanke des freien Marktes, ist der nicht schon dadurch angegriffen, dass Staaten außerhalb Europas ihre Offenheit zugunsten einer nationalen Strategie immer weiter zurückdrehen? Also dass diese Offenheit, die Sie beschreiben, auf dem Rückmarsch ist, das ist ja auch heute das Thema in Brüssel, also die Strategie gegen übermäßigen Einfluss von Drittstaaten.
Das stimmt. Ich glaube, wir haben in Europa sehr stark davon profitiert, dass wir einen europäischen Binnenmarkt haben und dass der offen ist und dass wir da faire Wettbewerbsregeln haben. Übrigens auch die Beihilfekontrolle, sodass jetzt nicht die Franzosen versuchen, einzelne Unternehmen zu unterstützen, die Deutschen versuchen es und die Italiener versuchen es, sondern dass wir da faire Wettbewerbsregeln haben. Und Ziel muss sein, dass wir den europäischen Binnenmarkt schützen. Das heißt, wenn wir jetzt Unternehmen haben, die aus Ländern kommen, die nicht nach diesen Spielregeln spielen, also zum Beispiel in China, das ist eine andere Form, eine andere Wirtschaftsform hat, ein Staatskapitalismus, dass dann diese Unternehmen, wenn sie bei uns im Binnenmarkt sind, sich aber an unsere Regeln halten. Und das heißt dann zum Beispiel auch, dass wenn sie Beihilfen bekommen, diese melden müssen und gegebenenfalls zurückzahlen zahlen müssen, weil ansonsten haben sie einen unfairen Vorteil unseren Unternehmen gegenüber. Die Antwort kann aber nicht sein, dass wir jetzt auch anfangen, unsere Unternehmen alle zu unterstützen, weil, wie gesagt, der Binnenmarkt ist eine Stärke und auch empirisch zeigt sich, dass die Unternehmen, die im Wettbewerb agieren, da steckt die Innovation, da steckt der Fortschritt drin. Das sollten wir wirklich schützen.
Was ist denn dann die richtige europäische Antwort?
Ich glaube, unseren Unternehmen würde helfen, wenn zum einen dafür gesorgt wird, dass wir in den Drittländern gute Zugangsbedingungen haben. Also mit China sind ja Verhandlungen im Gange zu einem Investitionsabkommen. Und das andere wäre aber, dass wenn Unternehmen nach Europa kommen, sie sich an die Regeln halten müssen, sodass sie nicht einen unfairen Vorteil haben. Da müssen meines Erachtens auch noch neue Regeln entstehen. Das sind die beiden Hebel, die man hat, damit ein fairer Wettbewerb da ist.
Jetzt kann man ja auch argumentieren, es sind in der Krise einige Unternehmen momentan günstig zu haben. Auch der Investor Thiele ist bei Lufthansa eingestiegen, jetzt wo die Aktie im Keller ist. Besteht da nicht die Gefahr, dass sich da Verhältnisse ganz neu sortieren und wir wirtschaftliche Machtverhältnisse bekommen, die vielleicht europäisch nicht wünschenswert sind?
Also in der Krise findet immer eine Restrukturierung statt. Unternehmen gehen aus dem Markt raus, auch neue Käufe werden getan. Man kann eigentlich ganz froh sein, wenn Investoren auch wieder kaufen, dass die Unternehmen dann auch frisches Kapital bekommen oder zumindest einen neuen Investor haben, der sich da engagiert. Insgesamt, wenn man auf die letzte Krise schaut, also das Problem war nicht, dass jetzt alles nach China und USA verkauft wurde in der Krise, sondern das Problem war, dass man das Kapital zusammenbekommen musste. Und insofern kann man eigentlich ganz froh sein, dass Investoren da sind. Wie gesagt, im Einzelfall kann der Bund kontrollieren. Wir haben dafür ein Instrument, diese Investment Screening. Und wenn dann das Unternehmen sind, die für die Versorgungssicherheit da sind, die in Bereichen tätig sind, wie zum Beispiel im Stromnetzbereich, im Telekommunikationsbereich, dann kann der Bund auch intervenieren und sagen, also den Investor eher nicht, weil da steckt ein Staat dahinter. Das ist eine Sorge oder eine Gefahr, eine potenzielle Gefahr für die Sicherheit.